Scheitern ist natürlich erstmal nicht angenehm, aber aus jeder Situation des Scheiterns, zumindest für uns gesprochen, kann ich das sagen, oder auch für mich, habe ich was mitgenommen und was gelernt und war dann am Ende froh, dass ich es zumindest ausprobiert habe. Jetzt ist natürlich immer so, dass man retrospektiv immer sagt, Klassiker, wer weiß, wo es fürs gut war, daraus ist ja das entstanden. Natürlich versucht man dann negative Erfahrungen auch so zu erklären. Aber ich meine das, oder wir meinen das schon sehr, sehr ernst, dass man aus Fehlern lernt. Und wenn man sie gemacht hat, kann man sie vermeiden in der Zukunft und weiß vielleicht, wie es besser geht. Und wenn man immer nur in eine Vermeidungshaltung geht, nimmt man sich vielleicht auch selber Chancen weg.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin ein Riesenfan von einer Fehlerkultur, einer ganz transparenten Fehlerkultur, und würde mir das eigentlich auch zum Beispiel in der Politik wünschen, dass viel mehr Menschen sich hinstellen und sagen, ich habe etwas damals vor vielen Jahren falsch eingeschätzt. Ich weiß heute mit meiner Erfahrung, es ist anders. Ich habe aus diesem Fehler gelernt und werde Dinge ab jetzt so und so machen. Das wäre so super. Also diese weit verbreitete Ansicht, dass Fehler zu machen auch gleichzeitig eine Schwäche ist, halte ich für grundfalsch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gesellschaftlich auch ganz anders dastehen würden, wenn viel mehr Menschen das verinnerlichen würden und sagen würden, ein ehrlicher Fehler, also keiner, den man vielleicht absichtlich macht oder sogar um anderen zu schaden, also ein ehrlicher Fehler, ein ehrlicher Irrtum ist etwas, was ganz, ganz toll ist, weil wir uns damit im wahrsten Sinne des Wortes klug scheitern.
Herzlich willkommen bei Dreisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit vielen interessanten Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit Alexa und Alexander Waschkau vom Hoaxilla Podcast. Hallo Alexa und Alexander. Schön, dass ihr in meinem Podcast dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Wir freuen uns.
Ja, wir sind ganz gespannt, was jetzt passieren wird.
Es ist ja bei mir eigentlich eher immer nur ein Gast dabei, aber heute seid ihr zu zweit, das ist auch mal schön. Erzählt doch mal, wer seid ihr, was macht ihr, stellt euch mal vor.
Ja, dann fange ich mal an. Ich bin Alexa Waschkau, ich bin von Haus aus, wie man immer so sagt, europäische Ethnologin. Das heißt, ich habe irgendwann mal meinen Magister gemacht vor vielen, vielen Jahren, so im Bereich der Erforschung der Alltagskultur von der frühen Neuzeit bis in die Moderne. Und habe im Studium schon gemerkt, wie sehr mich Erzählforschung gerade fasziniert. Also alles, was mit Märchen, Sagen und Legenden zu tun hat. Und das hat sich dann so durch die Jahre durchgezogen, bis hin schließlich zu Hoaxilla.
Genau, da bin ich die andere Hälfte davon. Mein Name ist Alexander Waschkau. Ich bin Diplompsychologe. Habe 2001/2 Diplom gemacht. Da gab es das noch. Also heute wirkt das so, als ob man ein echter Psychologe ist. Aber es haben sich ja nur die Studienregularien geändert. Deswegen heißt das heute nicht mehr so. Danach habe ich 6 Jahre in Erwachsenenfortbildung, mehr als 6 Jahre, 12 Jahre in Erwachsenenfortbildung gearbeitet. War dann nochmal 6 Jahre in der Forschung. Habe mich da so mit Telemedizin und solchen Dingen herumgeplagt. Und wir sind jetzt seit 2-3 Jahren selbstständige Podcaster, denn wir haben seit fast 15 Jahren den Hoaxilla Podcast, in dem wir uns mit Verschwörungserzählungen, fantastischen Alltagsphänomenen beschäftigen, mit dem Bigfoot, mit Yeti, mit Nessie,
Atlantis.
Aber wir schauen eben kritisch drauf, wir finden all diese Themen spannend und versuchen dann immer an den Kern oder an den Kern der Wahrheit zu kommen bei diesen Themen. Und man stellt recht schnell fest, dass bei Nessie zum Beispiel so ein Tier nicht 70 Jahre lang leben kann, dann müssten es mehrere Tiere sein, das heißt, die müssten sich ja auch fortpflanzen und so weiter und so weiter. Und dann ist das die wissenschaftliche Betrachtung dieser Themen und über Alexas Perspektive dann natürlich auch immer noch so die gesellschaftliche Komponente, die wir machen. Und das macht uns viel Freude und was noch viel schöner ist, das macht sehr vielen Menschen Freude, die dieses Projekt auch inzwischen finanzieren, auf Umlage sozusagen. Und das ist eher selten, glaube ich. Und da sind wir sehr demütig und happy, dass das so funktionieren kann.
Magst du ein bisschen genauer erzählen oder wollt ihr ein bisschen genauer erzählen, wie das funktioniert, dass ihr als Podcaster selbstständig seid? Weil das ist natürlich ja in Deutschland vor allem nicht normal.
Ja, wir haben das große Glück, dass wir eine ganz, ganz wunderbare Community haben, die uns auf freiwilliger Basis unterstützt mit Zuwendungen in einer Höhe, die jeder selber bestimmen kann. Und bei uns läuft das dann natürlich ganz normal als Einkommen und wird versteuert ist in einer Größenordnung inzwischen, in der wir davon leben können. Da haben wir wirklich unfassbares Glück gehabt.
Die Besonderheit ist auch, dass wir bewusst uns dagegen entschieden haben, Werbung in unserem Podcast zu haben oder kontinuierlich Werbung zu haben. Wir haben auch nicht so etwas, dass man irgendwie Bonus-Content bekommt, wenn man uns unterstützt, sondern wir sagen immer ein wenig, das ist wie die GZ, also diejenigen, die sich, mit dem Unterschied, dass diejenigen, die sich das leisten können, das unterstützen und damit es für alle anderen, die vielleicht jetzt nicht den Euro oder 2 Euro im Monat übrig haben, die das aber gerne hören wollen, trotzdem diesen Zugang haben, weil wir finden Wissenschaftskommunikation, also neben diesen eher fantastischen Themen, die wir genannt haben, machen wir inzwischen auch viel im Bereich der politischen Bildung. Wir schauen uns Verschwörungserzählungen aus Politik an, wir schauen uns Radikalisierungsthemen an und das finden wir so wichtig, dass es für alle zugänglich sein soll. Und die Hörerbase ist inzwischen oder Hörerinnenbase ist inzwischen so groß, dass sich genug Leute entschieden haben, uns von, ich glaube 50 Cent ist der kleinste Betrag und ich glaube 35 Euro im Monat ist das Größte, was regelmäßig reinkommt. Dazwischen ist alles denkbar und das ist glaube ich, sehr einzigartig und die Menschen sind natürlich motiviert, weil wir jetzt das seit sehr, sehr vielen Jahren machen und wir im Grunde genommen bis auf ein ganz paar Ausnahmen auch tatsächlich eben werbefrei sind. Da wird nichts reingeknallt und da kommen keine Spots. Und das Wissen, Menschen zu wertschätzen. Man glaubt es gar nicht, dass in Deutschland auch jemand bereit ist, was zu bezahlen, was er eigentlich auch umsonst haben könnte, aber es kann funktionieren.
Könnt ihr so ein bisschen die Geschichte des Podcasts erzählen? Also ihr sagt, seit 15 Jahren macht ihr das, aber seit 2 oder 3 Jahren, wenn ich es richtig verstanden habe, lebt ihr davon? Wie war das so die Entwicklung? Wie ging das los? Warum habt ihr angefangen, Podcasts zu machen?
Also das hat verschiedene Gründe. Wir haben zu der Zeit, als wir angefangen haben, beide bei einer, ich sage immer scherzhaft, Anstalt öffentlichen Rechts, richtig wäre Körperschaft öffentlichen Rechts gearbeitet, so in derselben Abteilung und haben uns dann immer an der Kaffeemaschine sozusagen getroffen. Mhm. Und hatten dann eines Tages, beziehungsweise Alexander hatte eines Tages an der Kaffeemaschine die Idee, einen Podcast zu machen, weil er, du hast glaube ich zu der Zeit die amerikanischen Podcasts gerne gehört. Und der andere Grund war, dass uns KollegInnen immer wieder so Geschichten erzählt haben unter der Prämisse, das ist wahr, das ist hier in der Gegend passiert, von denen wir relativ schnell gedacht haben, das sind aber moderne Sagen, so diese Geschichten aller Spinne in der Yucca-Palme, die man so kennt. Und dann ist irgendwann die Idee eben dazu gekommen, nicht nur einfach einen Podcast zu machen, sondern in diesem Podcast darüber zu reden, was denn hinter diesen Geschichten steckt und wie man denen auf die Schliche kommt und mal überprüfen kann, ob die stimmen oder nicht.
Das war 2010 und das war so die dritte Generation tatsächlich von PodcasterInnen in Deutschland. Das ist natürlich eine Zeit gewesen, wo kein Mensch wusste, was Podcasting ist, aber es gab so die wirklich noch mit ihrem Planwagen durch die Steppe des Internets mit ihren Podcasts gereist sind, so den Track gen Sonnenschein angetreten haben. Das war die erste Generation. Dann gab es eine ganze Reihe von Menschen, die danach kamen. Und wir waren mit so einer Welle von Menschen 2010, glaube ich, so die dritte Generation von PodcasterInnen, die einfach auf einer Hobby-Ebene, auf so einer Grassroots-Ebene angefangen haben, dieses Medium zu beleben, weil man frei war. Man brauchte keine Redaktionen. Der Aufwand ist bis heute ja relativ gering gewesen. Ich würde sagen, heute in den 2020er Jahren ist es ja viel einfacher. Es gibt Dienstleister, die hosten für dich, die stellen die Sachen ins Internet und all diese Dinge. Das gab es damals alles nicht. Das musste man sich irgendwie selber drauf schaffen. Und es war für uns in diesem Job, der uns, wenn nicht nahe dran, vielleicht schon in den Burnout getrieben hatte, etwas, wo wir Selbstwirksamkeit ziehen konnten. Und als wir angefangen haben, war es nicht so, dass wir gesagt haben, wir werden mal reich und berühmt, wobei jetzt reich und berühmte Podcaster so wie reiche Monopoly-Spieler sind, aber das ist mal so ein Bild, was ich gerne benutze, sondern das war einfach etwas, wo wir das, was wir im Studium jeweils gelernt haben, anwenden konnten, wo wir uns nicht darum unterhalten haben, wie grässlich das im Büro heute wieder gewesen ist. Denn sobald wir im Auto saßen oder auf dem Hauseweg gewesen sind, haben wir sozusagen Redaktionssitzung gemacht und überlegt, worum soll es denn in der nächsten Folge gehen. Und das hat abgelenkt, das hat wieder Raum gegeben. Und wir haben dann einfach nicht mehr aufgehört. Und das Interessante bei Podcasts ist, wenn man so eine Nische hat und da sich erstmal eingerichtet hat und dann nicht aufhört, dann wächst das typischerweise Und dann kann man sich tatsächlich so nach 12 Jahren dann auch selbstständig machen damit, was jetzt wirtschaftlich gesehen wahrscheinlich nicht so das Erfolgsmodell ist. Aber das war der Weg für uns. Und ich schmunzel so ein bisschen, wenn ich jetzt heute so schaue, es gibt ja viele Foren oder auf Threads jetzt gerade, ist ja gerade so eine neue, wache Podcast-Szene, die so erwächst, die sich da wild austauscht und überlegt, wie lang darf eine Folge sein und kann man davon leben und so. Und das sind alles Gespräche, die wir 2010 in der Szene auch schon wahrgenommen haben. Also es scheint immer mal wieder so vorzukommen.
Und an die wir uns nie gehalten haben.
Genau,
das stimmt. War uns immer relativ egal.
Ja genau, wir haben unser Ding gemacht. Aber es ist halt bis heute, glaube ich, ist Podcast ein attraktives Medium. Und heute kennt das auch jeder. Ist, glaube ich, eine ganz andere Rezeption, wenn man sagt, ich mache einen Podcast. Als das 2010 war, da musste man das jedem erklären, also das ist wie eine Radiosendung, und aber da kann man sich dann die Folgen selber runterladen, das haben die allermeisten Leute damals nicht gekannt.
Und jetzt habt ihr gerade gesagt, vor 15 Jahren angefangen, ihr habt euch damals nicht an diesen Austausch gehalten und an diese Vorgaben, so und so lang muss die Folge sein. Was würdet ihr denn heute jemandem empfehlen, der oder die einen neuen Podcast startet? Wie legt man los? Was wären so Tipps, um erfolgreich zu werden?
Also mein Tipp wäre vor allen Dingen, wisse, dass du nichts planen kannst. Das muss man einfach alles sich entwickeln lassen. Ich glaube, du kannst nicht in sowas einsteigen und sagen, ich habe aber jetzt so Planziele, die ich dann und dann erreichen will oder Meilensteine oder was auch immer. Ich glaube, das ist eher zu viel Druck und kann einen dann auch mal enttäuschen, wenn es anders läuft. Und vor allen Dingen finde ich, immer wichtig, Inhalte zu haben. Also etwas, das einem wirklich am Herzen liegt und über das man sprechen möchte, oder ein Konzept, was einem am Herzen liegt, wo man weiß, da und da finde ich die Leute, mit denen ich das umsetzen kann. Und das fand ich immer wichtiger als Technik. Also sich erst ein Riesenstudio anzuschaffen und dann zu überlegen, worüber will man eigentlich sprechen, wäre jetzt nicht so mein Weg gewesen, sondern eher umgekehrt, so aus dem Inhaltlichen dann zu gucken, was brauche ich denn aber dafür, um genau das umzusetzen, was ich da vorhabe.
Würde ich auch sagen. Also wichtig ist, wofür brennst du? Was ist dein Thema? Was möchtest du gerne machen? Und dann mach es. Und ich würde immer warnen davor, sich an irgendwelchen Zahlen am Anfang messen zu wollen. Also diese Idee, ich muss im ersten Jahr 1 Million Downloads haben oder was auch immer. Das ist, natürlich will man irgendwie quantifizieren, lohnt sich das, was ich mache, aber ich fände es viel wichtiger zu sagen, lohnt es sich für mich, also steigere ich mit dem, was ich da publiziere, meine Selbstwirksamkeit. Und wenn das nur 20 Leute hören, aber mir geht es gut damit, dass ich das gemacht habe, dann mach es. Ja, und ich glaube, in der heutigen Zeit, wo ja Podcasting an vielen Stellen auch ein Markt geworden ist und auch eine Industrie geworden ist, das darf man ja auch nicht leugnen, ist die Idee, damit reich zu werden oder das als Beruf zu machen, sicherlich denkbar. Aber ich glaube, wenn man in diesem Bereich schaut, also die gescripteten Podcasts, die ja viel von Radioleuten auch kommen, die da sich ein zweites Standbein entwickelt haben, das ist dann eher wieder so eine redaktionelle, journalistische Arbeit, wo man dann vielleicht nicht das macht, für das man brennt. Also beides ist legitim, alles soll es geben, und von mir aus darf auch jeder Promi seinen Podcast noch machen, wo er erzählt, was er sich gestern gekocht hat, und wenn das die Leute super finden, das Netz ist groß, jeder kann das machen, was er mag. Wichtig ist, für sich zu brennen und sich auch treu zu bleiben. Also das Spannende bei uns ist, wir haben jetzt tatsächlich 350 Episoden des Kernprojektes veröffentlicht. Und da ist die Tonqualität besser geworden und wir sind vielleicht so in der Struktur, reden wir am Anfang nicht mehr so viel, wie wir das früher gemacht haben, sondern kommen eher auf den Punkt. Aber die grundsätzliche Aufteilung der Sendung, wir haben so ein paar Segmente in der Sendung, ist von Folge 1 bis Folge 350 gleich geblieben. Das heißt, man findet sich da immer irgendwie wieder. Vielleicht ist mal der Jingle ein anderer geworden oder der Trenner ein anderer geworden und die Musik hat sich irgendwann geändert. Und wir sind in Münster gestartet, sind dann nach Hamburg gezogen, also der Ort hat sich geändert. Aber die grundsätzliche Struktur der Folgen ist gleich geblieben. Und das ist so eine Konsistenz, die, glaube ich, uns auch gedankt wird.
Also Konsistenz und dafür brennen. Das ist ja fast schon eine Weisheit. Und darum geht es ja in dem Podcast auch. Was ist denn die erste Weisheit, die ihr mitgebracht habt?
Ja, da geht es darum, zu lernen, über sich selbst zu lachen. Das finden wir ganz wichtig. Also die Weisheit wäre, lerne über dich selbst zu lachen, wenn du es nicht eh schon kannst. Also es gibt ja Menschen, denen liegt das nicht besonders fern, sich nicht so ganz ernst zu nehmen. Und unserer Ansicht nach ist das wahnsinnig wichtig, um auch öfter mal einen Perspektivwechsel hinzukriegen und von sich selber auch so einen Schritt zurückzutreten und mal so ein bisschen von außen drauf zu gucken. Das kann wahnsinnig hilfreich sein, so für die persönliche Entwicklung, finde ich.
Ja, ich kann das nur unterstreichen. Also wenn man nach außen hin verbissen auftritt und auch sozusagen sich selber vielleicht zu wichtig nimmt, dann kann das eher schädlich sein, als dass, wenn man sagt, okay, ich mache, da kommen wir nachher noch zu den Weisheiten, so, ich mache auch mal was falsch oder mir ist auch mal was peinlich. Denn wir alle haben diese Momente, und wenn wir alle mehr in der Lage wären, über uns selbst zu lachen und vielleicht auch mal sich selber nicht ernst zu nehmen, wäre die Welt vielleicht ein bisschen einfacher, weil man da nicht verbissen an Dingen dranbleibt, sondern auch schneller mal loslassen kann von etwas. Und deswegen haben wir auf der einen Seite, als wir begonnen haben, ja so Kunstpersönlichkeiten kreiert. Also im Podcast bin ich der Hoaxmaster und Alexa ist die Hoaxmistress, und wir haben am Anfang auch nur Bilder mit Sonnenbrillen gemacht, und das war dann so alles so ein bisschen nebulös und besonders.
Akte X-mäßig.
Und bis heute gibt es dann auch mal den Moment, wo ich von mir selber in der dritten Person auch mal rede im Podcast, der Hoaxmaster hat. Und das ist aber schon wieder so drüber, dass man gar nicht den Eindruck bekommen kann, dass wir das ernst nehmen, sondern das sind eben diese Kunstfiguren, und wo man, glaube ich, gut merken kann, dass wir da selber Spaß dran haben, und das macht es dann auch wieder erreichbar und nahbar für die HörerInnen.
Und ganz explizit wird es dann in einem Format, das wir seit einiger Zeit machen, dem sogenannten Real Life, wo wir uns auf Twitch mit Leuten da draußen alte Folgen zusammen anhören. Ja. Also wir sitzen dann da vor der Kamera und reacten sozusagen auf uns selber. Reaction-Videos sind ja total wichtig inzwischen, wie ich gelernt habe. Und wir haben gesagt, als das an uns herangetragen wurde, nee, wenn überhaupt Reaction-Videos, dann nur auf uns selber. Das heißt, man sieht uns dann da vor der Kamera sitzen, diese uralten Folgen hören und über uns selber lachen. Und dann, ja, merkt man eigentlich schon, dass es ohne nicht geht. Also wir finden das herrlich amüsant zu hören, was wir damals am Anfang so alles gemacht haben und was vielleicht auch nicht geklappt hat. Das ist super. Also weil wir ja auch daraus gelernt haben dann irgendwann und uns weiterentwickelt haben.
In jedem Fall. Und ein weiterer Aspekt ist, dass wir inzwischen neben den, deswegen habe ich vorhin gesagt, 350 Kernepisoden, ein weiteres Format haben, wo wir jeden Dienstag einen Livestream haben. Das ist das Nachsitzen, so nennen wir das, wo wir gemeinsam mit dem Ehepaar Krappweiß zusammen uns ExpertInnen aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen einladen, und wir sitzen danach, wir lernen Dinge. Und wenn ich jetzt sage, das Ehepaar Krappweiß, dann meine ich zum einen Sophia Krappweiß, Diplompsychologin, genau wie ich, und Tommy Krappweiß, und den kennen die Älteren eventuell noch von RTL Samstagnacht. Das war ein Comedian dieser Comedy-Show, und die jüngere Generation kennt sicherlich seine Produktion Bernd das Brot. Da ist er der Miterfinder davon. Das heißt, da kommt natürlich auch bei einem Thema, was hatten wir jetzt kürzlich, was heißt konservativ in der Politik, dann wird das trotzdem auch lustig. Und dann muss man auch, wenn man dann Politikwissenschaftler hat, der diesen Begriff erklärt, irgendwann erschrocken in der Sendung feststellen, oh Gott, ich habe auch konservative Adern, aber ich will doch so progressiv sein. Und das holt dann auch die Menschen ab, weil sie dann realisieren, okay, wenn die da schon sich nicht also überrascht sind und dann auch mal einen Witz darüber machen können, dann sind auch schwierige Themen besser zu verdauen. Also es ist immer so der Mix aus Wissen und Humor. Und ich sag mal US-Wahl und all solche Themen, wo es dann auch mal ernst wird, da schaffen wir es immer mal, dass mindestens ein, zwei Lacher und gerne auch über uns selber mit drin sind. Das macht es erträglicher für die Menschen.
Und konntet ihr das schon immer oder musstet ihr das lernen, über euch selbst zu lachen?
Also ich glaube, was ich lernen musste, ist Kritikfähigkeit. Also lachen konnte ich schon immer, glaube ich, über mich in gewissen Situationen. Also wenn ich dann irgendwann mal gemerkt habe, oh, da ist jetzt aber was schief gelaufen und eigentlich war das sehr, sehr lustig, was gerade passiert ist. Also das ging schon. Aber ich habe aktiv lernen müssen, Kritik besser anzunehmen und mich dann nicht drüber zu ärgern, sondern eher zu sagen, okay, das stimmt, da ist was dran, da muss ich jetzt mal selber gucken, wie ich das umsetzen kann und daraus lernen kann. Also es war so ein bisschen zweigeteilt.
Ich glaube, ich lerne es immer noch. Ich bin da jetzt nicht so schlecht drin, aber ich bin schon auch jemand, der da früher deutlich verbissener gewesen ist und viel mehr Angst auch davor hatte, dass vielleicht ein falscher Eindruck nach außen entsteht. Das haben wir ja auch alle in uns. Und über die Jahre habe ich aber gelernt, je mehr man da loslassen kann, desto besser funktioniert's und desto mehr wird einem auch mal vielleicht was verziehen, was man gesagt hat. Und ich versuche das, glaube ich, immer besser zu machen, je älter ich werde. Und ich hoffe, ich werde noch sehr alt und dann vielleicht habe ich es ganz am Ende meines Lebens perfektioniert. Aber es ist ein Prozess, würde ich sagen, bei mir.
Ja, schön. Also mehr über sich selbst lachen. Was ist denn die zweite Weisheit?
Die zweite Weisheit ist etwas, auch das haben wir gerade schon angedeutet, denn sie lautet, mache die Vermeidung von Fehlern nicht zu deiner Maxime, sondern lerne aus ihnen. Und was wir damit meinen, ist, dass man Dinge auch mal machen darf und Dinge auch mal ausprobieren darf. Und gerade so, wenn ich jetzt den Fokus ganz klein ziehe, man kann es aber auch verallgemeinern und mal so auf Podcasting schaue, kenne ich sehr viele Menschen, die damals 2010 oder auch heute sagen, ach, ich würde das auch gerne mal machen, das ist ja irgendwie witzig, aber dann kommen so viele Bedenken und so viele Ängste und wenn ich mich verspreche oder vielleicht eine falsche Information mal drin habe oder was auch immer oder die Technik nicht richtig funktioniert und dann hat man so viel Angst vor den Fehlern, die potenziell passieren könnten, dass man es nicht macht und sich selber die Chance auch nimmt, das zu erfahren. Und selbst wenn man es macht und es passiert ein Fehler, dann lernt man ja daraus. Und ich nehme es dir jetzt mal einmal weg, weil du das immer so gerne sagst, ist, wenn man immer nur versucht, Fehler zu vermeiden, dann lernt man niemals was Neues hinzu, weil man dann immer nur safe ist und man nichts ausprobiert, kein Risiko eingeht. Und Scheitern ist natürlich erstmal nicht angenehm, aber aus jeder Situation des Scheiterns, zumindest für uns gesprochen, kann ich das sagen, oder auch für mich, habe ich was mitgenommen und was gelernt und war dann am Ende froh, dass ich es zumindest ausprobiert habe. Jetzt ist natürlich immer so, dass man retrospektiv immer sagt, Klassiker, wer weiß, wo es fürs gut war, daraus ist ja das entstanden. Natürlich versucht man dann negative Erfahrungen auch so zu erklären. Aber ich meine das, oder wir meinen das schon sehr, sehr ernst, dass man aus Fehlern lernt. Und wenn man sie gemacht hat, kann man sie vermeiden in der Zukunft und weiß vielleicht, wie es besser geht. Und wenn man immer nur in eine Vermeidungshaltung geht, nimmt man sich vielleicht auch selber Chancen weg.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich bin ein Riesenfan von einer Fehlerkultur, einer ganz transparenten Fehlerkultur und würde mir das eigentlich auch zum Beispiel in der Politik wünschen, dass viel mehr Menschen sich hinstellen und sagen, ich habe etwas damals vor vielen Jahren falsch eingeschätzt. Ich weiß heute mit meiner Erfahrung, es ist anders. Ich habe aus diesem Fehler gelernt und werde Dinge ab jetzt so und so machen. Das wäre so super. Also diese weit verbreitete Ansicht, dass Fehler zu machen auch gleichzeitig eine Schwäche ist, halte ich für grundfalsch. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gesellschaftlich auch ganz anders dastehen würden, wenn viel mehr Menschen das verinnerlichen würden und sagen würden, ein ehrlicher Fehler, also keiner, den man vielleicht absichtlich macht oder sogar um anderen zu schaden, also ein ehrlicher Fehler, ein ehrlicher Irrtum ist etwas, was ganz, ganz toll ist, weil wir uns damit im wahrsten Sinne des Wortes klug scheitern. Das war mal ein Sendekonzept, was ich ausprobiert habe für einige Zeit, wo ich mit Menschen drüber gesprochen habe, was sie mal für Fehler gemacht haben. Und was sie daraus gelernt haben. Und das waren ganz, ganz fantastische Geschichten. Und da hat man wirklich gemerkt, wie wichtig es ist, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Und das würde ich mir wirklich viel mehr wünschen. Das wäre wirklich toll, wenn die Leute das machen könnten.
Was war denn euer größter Fehler, den ihr gemacht habt, aus dem ihr gelernt habt? Das war jetzt eine sehr schöne Steilvorlage mit dem Konzept. Mhm. Was war denn euer Fehler? Ihr sagen würdet, okay, davon habe ich wirklich was gelernt.
Ich glaube, ein Fehler, zu dem ich immer tendiert habe, war zu lange mich in beruflichen Situationen nicht befreien zu wollen. Was meine ich damit? Ich habe mehrfach unkündbare Positionen freiwillig irgendwann aufgegeben. Also Alex hat ja schon von der Anstalt, also von den Körperschaften öffentlichen Rechtes gesprochen, in denen wir gearbeitet haben. Das war also quasi öffentlicher Dienst schon fast. Und in dem ersten Job bin ich, habt ihr ja angedeutet, in den Burnout gegangen, 300 Überstunden in der Verwaltung, völlig irre, hatte das Gefühl, ich kann gar nichts, obwohl ich ein abgeschlossenes Hochschulstudium hatte und da auch unglaublich viel bewegt habe in den Job, aber man wollte, dass ich dieses Gefühl bekam, ganz offensichtlich. Und da irgendwann den Mut zu haben, zu sagen, ich kündige da jetzt und mach was anderes, dass ich das, ich sag mal, nicht ein Jahr eher schon gemacht habe oder da den Mumm dazu hatte, das war sicherlich ein Fehler, aus dem ich gelernt habe. Ich habe dann ja den Job gewechselt, bin in einem anderen Bundesland erstmal in die gleichen Job, in die gleiche Einrichtung, das ist ein föderales System gewesen, nochmal gegangen und habe es da dann deutlich schneller gemerkt, dass das nicht geht. Und letztendlich habe ich dann aus diesen beiden Erfahrungen gelernt, dass ich, als ich den Job in der Forschung hatte und der Podcast aber immer größer wurde und der Job in der Forschung aber auch Spaß gemacht hat und ich dann irgendwann wieder angefangen habe, 80, 90 Stunden in der Woche zu arbeiten, weil ich zwei Jobs hatte, die ich parallel gemacht habe und die ich beide gut machen wollte, dass ich dann gesagt habe, du hast gelernt, du musst dich von einer Sache trennen. Und dann habe ich eben mich ehrlich im Spiegel angeschaut und habe gesagt, das eine machst du jetzt seit 15 Jahren, das andere machst du seit 6 Jahren. Und ich glaube nicht, dass du das Podcasten aufgeben willst. Und dann habe ich mich eben fürs Podcasten entschieden. Und das ist etwas, was ich aus der Zeit gelernt habe, aus dem Fehler, den man natürlich macht, aus einer sicheren Position. Dann hast du ja Familie, Freunde, die alle sagen, aber ihr, also damals waren wir es ja beide noch, ihr seid ja unkündbar und überlegt doch mal, ob ihr das wirklich wollt. Und da ist man dann länger vielleicht in einer unglücklichen Situation verfangen gewesen, hat nicht die Chance wahrgenommen, was anderes zu machen. Also das wäre bei mir, glaube ich, so einer meiner Fehler.
Also es gibt bei mir einen Fehler, den habe ich ein paar Mal gemacht und da lerne ich relativ langsam draus. Und zwar nicht genug auf mein Bauchgefühl, auf meine Intuition zu hören und deswegen manchmal auch falsche berufliche Entscheidungen zu treffen, also Konzepte auszuprobieren, die nicht ganz so in unseren Bereich passen, in unsere Kernmarke, möchte ich mal sagen, oder dazu, was unsere Talente sind. Und dann stellt man dann hinterher fest, das hat jetzt nicht so gut funktioniert. Lernen wir draus, okay, machen wir dann nicht nochmal. Also es ist nicht nur einmal vorgekommen, sondern vielleicht so 2-3 Mal. Und dann habe ich mal ganz konkret einen Fehler gemacht. Das ist schon ganz, ganz lange her, da habe ich noch studiert. Da hatte ich mir so gewünscht, ich wollte so gerne in einer Band singen. Ich fand das so toll und dann habe ich irgendwie mit einer Freundin zusammen Band kann man schon fast gar nicht sagen, aber irgendwie mich da mit sie an der Gitarre und ich da am Mikro auf die Bühne gestellt bei so einem Open-Mic-Abend. Und dann haben wir irgendwie versucht, da was zu reißen und ich habe wirklich gemerkt, das ist nicht mein Talent, das ist nicht das, was ich kann. Ich habe es ausprobiert, es hat nicht funktioniert und das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal zu machen. Ich kann andere Sachen ganz gut, aber das jetzt nicht unbedingt. Und da merkt man dann natürlich, also man muss Sachen mal ausprobieren und ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich das gemacht habe, weil es natürlich auch Überwindung kostet, sich da auf die Bühne zu stellen. Und diese Überwindung zum Beispiel hat mir dann in anderen Situationen wiederum geholfen. Aber man merkt dann halt auch irgendwann im Laufe des Lebens, was kann man ganz gut und was vielleicht nicht so gut. Und da sollte man dann vielleicht auch drauf hören.
Also Fehler nicht unbedingt bewusst vermeiden, sondern auch daraus lernen.
Ja.
Ja, dann kommen wir mal zur dritten Weisheit.
Ja, die dritte Weisheit, die wir mitgebracht haben, ist, jeder kann die Welt verbessern, weil jeder noch so kleine Beitrag zählt. Und dazu fällt mir so ein Spruch ein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von wem der stammt. Den habe ich irgendwann mal im Netz gelesen. Wir brauchen nicht Millionen Menschen, die es perfekt machen. Nee, wir brauchen nicht eine Person, die es perfekt macht, so rum, sondern Millionen Menschen, die einen kleinen Beitrag leisten, die ein bisschen was machen. Und ich finde, das kann einmal sehr, sehr positiv sich auch auf die eigene Selbstwirksamkeit auswirken, wenn man sich das klar macht, dass der kleine Beitrag, den ich zu leisten imstande bin, auch zählt. Dass man nicht immer nur sagen muss, ich stehe vor diesem Riesenberg und kann da sowieso als einzelner Mensch eh nichts machen. Einmal das und dann zeigt es auch nochmal etwas, das vielleicht gerade in diesen Zeiten immer wichtiger wird, auf den eigenen Wirksamkeitsbereich gucken. Wirklich ganz klein manchmal den Fokus ziehen und schauen, was kann ich in meinem ganz eigenen kleinen Bereich tun, damit es Menschen um mich herum besser geht.
Wir haben ja eine sehr, sehr unruhige Zeit. Ich denke mal, wenn wir von den 2020er Jahren anfangen, wirklich mit der Corona-Pandemie, wir haben einen Angriffskrieg in Europa. Wenn man dann ein bisschen weltweit guckt, kann man zählen, wie viele Waffenkonflikte es auf der Welt gibt. Wir haben im Moment eine unruhige Lage in den Vereinigten Staaten von Amerika. Donald Trump ist gerade zum zweiten Mal zum Präsidenten gewählt worden. Da gucken Menschen mit Sorge hin, andere Leute nicht. Aber so ist das natürlich mit solchen Entwicklungen. Wir haben Entwicklungen in der Bundesrepublik Deutschland, wo man sagt, wie viele Populisten wollen wir noch mehr haben in unserem Land und wie aufgeheizt soll die gesellschaftliche Stimmung sein? Und da kann man sich sehr schnell, Alexa hat es gesagt, überfordert fühlen und sagen, es ist alles ganz, ganz schrecklich und ich kann mir eigentlich nur noch die Decke über den Kopf ziehen, weil ich ändere ja nicht die Weltpolitik. Und das kann zu so einer Art Verzweiflung auch führen. Und das haben wir auch schon gehört von Menschen, die das so empfinden.
Und selber erfahren.
Und oder? Selber auch erfahren, natürlich. Da wollen wir uns nicht ausnehmen. Es gibt auch Tage, wo wir zu Hause sitzen und in die sozialen Netzwerke reinschauen und sagen, um Himmels Willen, gibt es noch einen Morgen, wenn ich es etwas überspitzt formuliere. Und was da wirklich hilft, ist dieses Konzept der Selbstwirksamkeit. Und jeder kann was machen, damit die Welt ein besserer Ort ist. Und wenn es ist, freundlich im Supermarkt zu den KassiererInnen zu sein und da nett zu sein und Hallo zu sagen und Danke zu sagen und einen schönen Abend, einen schönen Tag, ein schönes Wochenende zu wünschen oder den Nachbarn, wenn man im Mietshaus wohnt, mal die Tür aufzuhalten oder wenn eine Frau oder ein Mann mit einem Kinderwagen irgendwo durch will, einfach den Moment noch Zeit zu haben, die Tür mal aufzuhalten. Also all diese kleinen Momente, wo man dann im Gesicht, in der Mimik das mal aufblitzen sieht, dass jemand für einen Moment ein gutes Gefühl hat. Und das hat man dann ja selber gemacht. Man hat ja ein gutes Gefühl jemand anderem gegeben. Und wenn wir uns jetzt mal eine Welt vorstellen, wo wir nicht alle miesepetrig nebeneinander herlaufen, sondern wo jeder mal guckt, kann ich dem, der mir gerade entgegenkommt, so einen kleinen Glitzer in die Augen reinbringen und mal einen Witz machen oder Hallo sagen oder wie auch immer, dann wäre die Welt irgendwie deutlich angenehmer. Und dann hätten wir auch nicht dieses Populistische, wo jeder gegen jeden und jede Gruppe gegen die andere Gruppe ankämpft, sondern wo man gemeinsam vielleicht auch Dinge macht. Und das fängt im Kleinen an. Und deswegen finden wir das ganz, ganz wichtig, dieses Gefühl zu haben und dieses Bewusstsein zu haben. Jede kleine Handlung, die du hast, jede kleine positive Handlung hat auch eine Auswirkung. Und dann kommt natürlich so der Blümchentraum, wenn wir das alle machen würden. Ach, wie schön wäre das. Das ist natürlich dann vorbei, weil wir natürlich wissen, wie die Kräfte und Mächte sind. Aber man kann das spüren. Und wenn die Person an der Kasse im Supermarkt dann sich freut und dann auch sagt, schönen Tag oder man noch einen Witz macht oder irgendwas.
Ja, und Freundlichkeit und Rücksichtnahme, es kostet ja nichts. Letzten Endes ist es ja nur für alle dann irgendwie netter. Und man hat ja selber sich nichts vergeben, wenn man das mal praktiziert, sondern im Gegenteil, vielleicht geht es einem dann selber besser.
Ja. Oder ältere Nachbarn, wo man sagt, kann ich mal was mitbringen? Ich gehe in den Supermarkt, soll ich mal was mitbringen? Was Schweres, brauchen Sie was? Also all diese Kleinigkeiten, die wir vielleicht ein bisschen verlernen, einfach mal wieder nach vorne holen. Das fänden wir schön.
Habt ihr da für euch so eine, ich sag mal, Methode entwickelt, wo ihr euch da selbst dran erinnert, dass ihr sagt, jetzt, das könnte ich doch tun? Also klar, jetzt im Supermarkt, an der Kasse, vielleicht denkt man dann einfach da häufiger dran, okay, ich könnte mal nett sein, ja. Aber gibt es auch andere Momente, wo ihr sagt, oder googelt ihr da, was man noch so tun könnte jeden Tag? Oder wie macht ihr das, dass ihr quasi selbstständig eure Welt besser macht?
Also ich möchte das jetzt nicht überbewerten, aber so eine positive Herangehensweise und vielleicht von meinem Gegenüber erstmal nichts Negatives, sondern eher was Positives annehmen. Ich glaube, das gehört irgendwie so zu meiner Persönlichkeit dazu. Das war schon immer so. Bei mir sind so eher Situationen, wo ich selber total gestresst bin, wo ich das dann vielleicht nicht so gut machen kann. Und da hilft es mir dann, mir das bewusst zu machen. Oh, Alexa, jetzt bist du aber gerade total gestresst und reagierst vielleicht auch über oder eben unfreundlich oder wie auch immer. Und jetzt komm mal runter, atme einmal durch und dann klappt das auch wieder ein bisschen besser mit dem Optimismus und der positiven Herangehensweise, also eher so rum.
Ich denke auch, also das ist etwas, was wir ja wirklich so als Mantra uns selber gegeben haben und was wir auch verfolgen. Und was mir persönlich dabei auch hilft, ist abends so beim Zähneputzen genau nochmal darüber nachzudenken. Also hattest du heute die Gelegenheit, ein bisschen was Positives zu machen und zeitgleich auch in der Zeit, die dann auch dunkel ist, jetzt Wintermonate, da haben wir eh immer so ein Problem und da kommt so ein bisschen der Winterblues, den wir dann haben, den haben wir im Frühjahr und im Sommer nicht. Und dass man dann sich auch nochmal bewusst macht, was habe ich Positives gegeben und was gab es denn heute Positives für mich? Und egal wie negativ der Tag ist und egal wie düster es ist und egal wie blöd der Job war, wir werden in der Regel immer 2, 3 Dinge im Leben finden, die gut waren. Und wenn es der Dominostein ist, den man gegessen hat oder dass der Kaffee besonders gut morgens geschmeckt hat, es hilft einfach, sich das zu visualisieren und nochmal vorzuholen. Und dann holt man es sich für sich selber und sagt, das ist mir Gutes widerfahren und zeitgleich versuche ich dann darüber nachzudenken, was habe ich Positives weitergegeben. Und wenn man das so ganz regelmäßig macht, dann ist das, da kommt der Psychologe so ein bisschen in mir durch, so ein bisschen was fast Verhaltenstherapeutisches, weil es dann irgendwann zum automatisierten Verhalten wird. Und im vollgepackten Bus, wenn alle genervt sind, mal einen lustigen Spruch zu bringen und dann plötzlich fangen alle an zu grinsen oder lachen sogar. Und dann löst sich eine Stimmung. Das fällt leichter, wenn man das so verinnerlicht hat.
Und man kann auch seine Erinnerung trainieren, weil wir Menschen ja leider so gestrickt sind, dass wir uns an Negatives leichter erinnern als an Positives. Aber da kann man versuchen, sich selber ein bisschen umzupolen. Wenn man aktiv nach diesen Dingen sucht, wie Alexander das gerade beschrieben hat, die nett waren oder positiv, dann wird das wirklich irgendwann so zur Prämisse und zum Automatismus. Und dann kann man vielleicht sein eigenes Gedächtnis auch ein bisschen austricksen.
Und das ist für uns besonders wichtig, weil wir natürlich, ich habe es ja schon einmal angedeutet, uns mit politischen Verschwörungserzählungen beschäftigen, mit die ja inzwischen zum Teil rassistisch sind, mit frauenfeindlichen Themen beschäftigen, mit Unwahrheiten, die uns im Alltag begegnen. Und wenn man da recherchiert und im Netz unterwegs ist und wenn man mal zu der Einflussnahme der Russischen Föderation und dem Desinformationskrieg und Fake News was macht oder dann einen Vortrag macht, was wir ja auch häufiger mal machen, wenn wir angefragt werden, dann wird es sowieso schon ganz düster, weil man natürlich zum einen da hinguckt und wer die sozialen Netzwerke kennt und wenn man da recherchiert, der weiß, der Algorithmus sagt, oh prima, der interessiert sich für russische Desinformation, da gebe ich dir doch mehr davon. Und dann fängt der Algorithmus an, sich zu verändern und dann wird die dunkle Wolke immer größer und dann muss man das wirklich aktiv, was Alexa beschrieben hat, anwenden, um wieder die positiven Aspekte zu ziehen, zu sehen. Und dann ist auch wichtig, dass man nach so einer Recherche dann erstmal ein paar Tage darauf achtet, dass man sich nur Katzen- oder Hundevideos anguckt, damit der Algorithmus wieder umgelernt wird. Das hilft dann auch.
Aber das klingt jetzt alles so, als hätten wir das schon perfektioniert. Dem ist nicht so. Ich möchte sagen, das war jetzt auch mal wieder ein Memo an uns selber. Ja. Denn an manchen Tagen klappt das super und an anderen überhaupt nicht. Da kann man diese dunkle Wolke eben nicht loswerden. Und da käme dann noch was anderes ins Spiel, dass man nämlich auch geduldig ist mit sich selber und lieb zu sich selber. Das ist auch wirklich ganz, ganz wichtig, um sich nicht zu überfordern und dann wieder zu sagen, ach, jetzt habe ich das aber mit dem Positivsehen nicht hingekriegt. Denn es gibt ja auch noch diese schrecklichen Ratgeber, irgendwie die Kraft des positiven Denkens oder so, wo das schon fast toxisch wird. Das soll es auf gar keinen Fall sein. Also wenn man da ständig unter Druck sich fühlt, nur das Positive zu sehen, das ist dann auch wieder falsch. Da macht es auch das Maß, das Richtige.
Habt ihr da sowas wie so ein, gibt ja auch einen Ratgeber, aber so dieses Grateful Journal oder so, dass man so ein dankbar sein Tagebuch führt oder sowas. Macht ihr das auch oder ist es, wie du vorhin gesagt hast, Alexander, also eher abends vorm Spiegel oder beim Zähneputzen irgendwie mal kurz drüber nachdenken?
Also bei uns ist es dann wirklich eher abends die Reflexion über den Tag, weil wir das aber auch schon versuchen lange zu machen. Wem das hilft, das aufzuschreiben, kann ich nur raten dazu. Ich kenne auch inzwischen einige Accounts in den sozialen Netzwerken, die das tatsächlich in ihren Social Media Alltag eingebaut haben, wo dann Leute abends vor dem Einschlafen, auf welchem Netzwerk sie auch immer unterwegs sind, ihre drei positiven Dinge nochmal ins Netz schreiben. Und dann hast du das sozusagen auch nach außen gelagert und dann gibt es tatsächlich inzwischen auch Menschen und so eine Bubble, die sich darüber freut und sagt, cool, dass das geklappt hat. Dann wird es auch noch positiv verstärkt und wo Leute sich mit dir freuen können und wo Menschen sagen, oh, da fange ich jetzt auch mit an, das halte ich für eine gute Idee. Also da finde ich, ist jede Spielart erlaubt, da gibt es auch kein richtig und kein falsch. Das ist für jeden individuell, wie es ihm hilft, würde ich sagen. Aber das aufzuschreiben kann hilfreich sein, klar.
Dankbarer sein, generell.
Ja.
Ja, sehr schön. Dann haben wir jetzt drei Weisheiten zusammen. Dann sind wir jetzt eigentlich am Ende, aber es kommt noch was. Und zwar, wenn ihr in der Zeit zurückreisen könntet zu eurem 13-jährigen Ich, was würdet ihr euch selbst sagen?
Das ist schwierig und das wird so oft gefragt, aber ich habe da ehrlich gesagt selten drüber nachgedacht, weil ich immer so nach vorne gucke. Ich glaube, ich würde so etwas sagen wie, sei geduldig und lass es zu, dass auch mal ein paar Kurven in deinem Lebenslauf drin sind oder diese berühmte Lücke in ihrem Lebenslauf und es wird schon, es wird passen, es wird gehen. Mach einfach das, was dir Freude macht und irgendwann passt es dann.
Ich glaube, ich würde meinem 13-jährigen Ich sagen, ist okay, dass du ein Nerd bist, mach mal ruhig weiter mit deinem Computer. Das war, da wären wir im Jahr 1988, da waren Computer noch nicht so geläufig, wie es heute ist. Deswegen kann ich das nochmal erwähnen, im Baujahr 75. Mach das weiter, Irgendwann wirst du damit dein Geld verdienen und du musst nicht programmieren können dafür. Und ich würde mir, glaube ich, sagen, sei beruhigt, du wirst eine Frau finden, auch wenn du jetzt gerade aussiehst wie Orang-Utan Klaus mit einem viel zu kurzen Oberkörper und viel zu langen Armen und gar nicht weißt, wie du deinen Körper bewegen kannst und alle Mädchen in der Klasse dich doof finden. Das wird sich geben. Lass dir selber Zeit. Ich glaube, das würde ich mir und meinem 13-Jährigen ich sagen, was dann wahrscheinlich mit einer relativ kieksigen Stimme mich irritiert angucken würde.
Sehr schöne Worte zum Abschluss. Lass dir Zeit. Super. Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für eure Weisheiten. Und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Gemacht, ja.
Danke dir.
Ciao.
Tschüss.
Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jedes Feedback und jede positive Bewertung. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.